Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Dina Netz im Studio. Guten Tag. Im Moment werden viele Entscheidungen über die Kultur getroffen, ohne die Betroffenen zu beteiligen. Ein Positionspapier Kölner Künstlerinnen und Künstler fordert unter anderem mehr Mitspracherecht beim Umgang mit der Kultur in der Pandemie. Und macht auch sonst konkrete Vorschläge. Gegen Ende der Sendung ein Gespräch mit einer der Initiatorinnen. Zuerst aber beschäftigt uns die Sicherheitslage in Museen. 2017, eine 100 Kilo schwere Goldmünze wird aus dem Berliner Bode-Museum gestohlen. Einer der Täter war, wie gestern bekannt wurde, wohl auch am Einbruch ins Dresdner Grüne Gewölbe vor einem Jahr beteiligt. Drei Tatverdächtige wurden gestern gefasst. Im Oktober dieses Jahres wurden ungefähr 70 Kunstwerke auf der Berliner Museumsinsel mit einer öligen Flüssigkeit überschüttet und vor einem guten Jahr brachen zwei Männer nachts ins Rheinische Landesmuseum Trier ein, um den Trierer Goldschatz zu stehlen, 2.500 Münzen aus der Römerzeit. Durch diese und ähnliche Vorfälle ist eine Debatte über Sicherheitsstandards in Museen in Gang gekommen, nicht zuletzt angestoßen von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Sie sagte heute hier im Deutschlandfunk, die Museen hätten aus den Vorfällen gelernt und ihre Sicherheitskonzepte verbessert. Mein Kollege Carsten Probst hat sich für uns in den Museen umgehört. Herr Probst, viele Museen haben vor der neuen Einbruchswelle über fehlende Mittel zur Erneuerung ihrer Sicherheitstechnik geklagt. Stoßen Sie denn jetzt bei den Regierungen Ihrer Bundesländer auf offenere Ohren?
So hat es zumindest den äußerlichen Anschein, Frau Netz. Denn in Dresden ist nun gerade ein vollständig neues Sicherheitskonzept erarbeitet worden. Zum Beispiel, das war nach dem Einbruch in das Grüne Gewölbe allerdings auch massiv kritisiert worden. In Trier, Sie hatten es eben erwähnt, dort wird derzeit eine hohe sechsstellige Summe, wie es heißt, in neue Sicherheitstechnik investiert. Dort waren zum Beispiel die Vitrinen, diese Hochsicherheitsvitrinen, die diesen Trierer Goldschatz bergen, rund 20 Jahre alt und würden eben dem brachialen Vorgehen eines neuen Tätertyps, wie es da auch heißt, nicht mehr sehr lange standgehalten haben. Also da gilt es, sich einfach auch einzustellen auf eine neue Vorgehensweise von Tätern, die gar nicht mehr an dem historischen Wert unbedingt interessiert sind, sondern einfach nur an dem Material, an dem Geldwert ausgestellter Stücke. Ja, und in Berlin arbeitet man ebenfalls an einem Sicherheitskonzept, aber da, Frau Netz, war auch besonders aufgefallen, dass die Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen eben auch von der Politik an die Museen kam, eben auch von Frau Grütters. Und grundsätzlich muss man wohl mit Blick auf die Vergangenheit sagen, besserer Schutz ist möglich, auch wenn er Geld kostet, aber es hat jetzt derzeit mitunter noch den Anschein, als werde der schwarze Peter ein wenig zwischen Museen und Landesregierungen als Zuwendungsgebern hin und her geschoben.
Jetzt hat der Trierer Museumschef ja kürzlich angedeutet, den Goldschatz möglicherweise gar nicht mehr zu zeigen, im Safe verschwinden zu lassen. Ist das die Zukunft? Alles, was sich vielleicht leicht zu Geld machen lässt, wird weggesperrt?
Ja, also Markus Reuter, der Leiter des Trierer Landesmuseums, hat diese Aussage heute eigentlich so nicht wiederholen mögen, als ich mit ihm gesprochen habe. Eigentlich im Gegenteil, sagte er, Museen seien nun mal keine Hochsicherheitstrakte. Von daher mache es keinen Sinn, besonders wertvolle Stücke aus reinen Sicherheitsbedenken sozusagen wegzuschließen. So sieht es, glaube ich, auch derzeit in vielen Museen aus, von denen hier etwas zu hören war in den letzten Tagen oder mit denen ich auch gesprochen habe. Worauf Markus Reuter wohl hinweisen wollte, war, es macht angesichts eben dieser erwähnten neuen Tätergeneration aus der organisierten Kriminalität keinen Sinn, die wertvollen Dinge zu zeigen, ohne nicht auch die Sicherheitsmaßnahmen aufzurüsten. Und so sieht es auch Ralf Gleis, der Direktor der Alten Nationalgalerie Berlin auf der Museumsinsel, die ja auch von den Attentaten, den erwähnten Attentaten betroffen waren, auch Gleis sagt, Museen von heute sind eben keine Schatzkammern von Herrschern mehr, sondern öffentliche Orte, öffentlicher Besitz. Alle Sicherheitskonzepte müssen sich daran messen lassen, ob sie die Öffentlichkeit auch mit einbeziehen.
Jetzt lassen sich natürlich Museen nicht gerne in ihre Sicherheitskonzepte gucken, das ist verständlich. Was konnten Sie darüber rausfinden, wie diese neuen Sicherheitskonzepte aussehen?
Ja, Verschwiegenheit ist schon mal das Erste. Sie haben es quasi schon erwähnt. Den Dresdnern beispielsweise war ja vorgeworfen worden, ihre Sicherheitsmaßnahmen seien naiv gewesen. Was bedeutet das? Ich erinnere mich sehr gut daran, als das Grüne Gewölbe damals wieder eröffnet wurde in Dresden im Residenzschloss. Da hat man auch sehr stolz die Sicherheitstechnik präsentiert und also die Platzierung der Kameras vorgeführt beispielsweise, um zu demonstrieren, was man da alles investiert habe. So etwas ist in der Tat aus heutiger Sicht natürlich überaus naiv, weil es natürlich Tätern die Vorbereitung erleichtert. Und in Dresden wird natürlich auch oder ist mit Sicherheitsexperten eifrig besprochen worden, was sonst noch verbessert werden kann. Zum Beispiel hat man herausgefunden, dass die Alarmketten, also das heißt die Zeit bis zur Meldung dieser verschiedenen Vorfälle, viel zu lang ist, dass Wachleute auch von ihrem Status her möglicherweise gar keine Motivation haben, schnell zu agieren. Das sind alles Details, die sozusagen erst einmal justiert werden müssen. Und ich glaube, wenn das alles in der Fülle erledigt ist, dann kann auch schon etwas geleistet werden.
Informationen von Carsten Probst zur Debatte über die Sicherheit in Museen. Vielen Dank. Theaterspielen, das geht derzeit nur ohne Publikum. Eine besondere Herausforderung für Gruppen, die sich spezialisiert haben auf Interaktion mit ihren Zuschauerinnen und Zuschauern. Despektierlich wird das auch Mitmachtheater genannt. Für solche Performances steht die US-amerikanische Gruppe MeToo. MeToo ist ein freies Ensemble, das für seinen dokumentarischen Stil und den Einsatz verschiedener Medien bekannt ist. Sie haben schon vor 2 Jahren eine Live-Performance zur Uraufführung gebracht, die sich um das Thema Verlust drehte. Das Team hatte dafür Interviews zum Beispiel mit Soldaten, Ärzten, Krankenhauspersonal, unter anderem im Libanon und in Israel, geführt. Unter dem Titel Remnant, also in etwa Überbleibsel, haben MeToo jetzt ein digitales Theaterstück daraus gemacht. Und auch hier war die erklärte Absicht, das Publikum teilhaben zu lassen. Andreas Roberts hat sich die Premiere von Remnant für uns angesehen.
We sometimes in our life look backwards with regrets and what ifs. We look back into our life and wonder what if I had done this.
Ein toter Soldat, aus dessen Hemd auf Herzhöhe Vögel herausfliegen, eine Frau im grünen Gegenlicht spricht in ein Mikro, ein Mann im Arztkittel spricht zu einem Menschen, der auf einem Tisch liegt. Filmcollage, gesprochener Text, gespielte Szene, alles mischt sich zu einer intensiven multimedialen Erfahrung. Für Justin Nestor vom Leitungsteam des Theater MeToo stellen die Beschränkungen durch die Pandemie das Theater vor eine produktive Herausforderung. Es ist ein interessanter Moment für uns als Gruppe, die vor allem mit Live-Performances arbeitet und deren Mission es ist, die Definition von Theater zu erweitern. Wir beschäftigen uns sowieso schon die ganze Zeit mit der Frage, wie wir den Theaterbegriff elastischer machen können. Aber dieser Moment, in dem wir uns nicht mehr in Gruppen treffen können, hat selbst uns völlig überrascht. Er zwingt uns, diese Frage ganz neu zu beantworten. Remnant wurde als experimenteller Theaterabend mit Einsatz vieler Medien 2018 uraufgeführt. Video, Musik, akustische Räume, die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten die Reihenfolge wählen, in der sie die Elemente der Performance erleben wollten. Das macht das Stück digital besonders kompatibel, erklärt Nestor. Auch in der Online-Version kann man aus 3 Sequenzen wählen, welche man zuerst sehen will. Das vorhandene Bildmaterial wurde erweitert und mit der ursprünglichen Live-Performance zusammengeschnitten. Entstanden ist ein beeindruckender visueller Teppich, der zum Teil auch überfordert. Zum Beispiel, wenn eine Mutter davon spricht, was ihr nach dem Tod ihres Kindes noch wichtig ist, während ein visuell stark bearbeiteter Lavafluss in grünen und roten Farben rückwärts läuft und kleine Blumen freigibt, die er unter sich begraben hatte.
Some parents leave their children's rooms intact. If a glass of water was half filled on the bedside table, they keep it half filled indefinitely.
Remnant setzt sich mit Krieg und Verlust auseinander und der Frage, was uns die Kraft gibt, weiterzuleben. Neben vielen Interviews, unter anderem mit Soldaten, dient auch das indische Epos Mahabharata mit seiner Diskussion über Krieg und Pflicht als Vorlage für den Text. Verlust im Stück kann sich auf ein Leben, auf eine durch eine Krankheit verloren gegangene Fähigkeit oder ein inneres Gefühl wie Unschuld beziehen. Ein gelähmter Patient kann zum Beispiel nur noch durch Liedschlag kommunizieren, oder ein Soldat spricht über seine traumatischen Erfahrungen.
Something like in a movie that might trigger, you know, or get my heart beating, and that throws me right back in that scenario where I have my weapon laying right next to me, and I know I have to react right then and there, and so I start looking around, you know, waiting for orders, and then I see him.
We've fractured all of these different pieces of stories and memories and experiences from a...
Wir haben diese Fragmente von Geschichten, Erinnerungen und Erfahrungen von sehr verschiedenen Orten ausgewählt und das Publikum muss sie nun wieder zusammensetzen. Ah, das passt dazu und vielleicht gehört dies dann dorthin. Und jeder macht so eine sehr unterschiedliche Erfahrung mit derselben Auswahl von Sequenzen. Ich finde das sehr berührend. Justin Nestor vom Theater MeToo nennt diesen Vorgang narrative Archäologie. Remnant hat viele gut gemachte visuelle und akustische Assoziationen, die dem Zuschauer das Gefühl eines konzeptionellen Kunstfilms geben. Besonders eindrücklich sind die Momente, in denen man am Ende jeder Sequenz eine Minute lang mit einem Geräusch oder nur einem Bild allein gelassen wird. Mit dem Rattern einer Beatmungsmaschine zum Beispiel oder der stillen Explosion der ersten Atombombe, nach der Oppenheimer den Satz aus dem Mahabharata zitiert haben soll, er sei der Zerstörer der Welten. In diesen Momenten wird der Verlust wirklich spürbar. Die begeisterten Kommentare im Chatroom zeigen, wie viele Menschen gerade jetzt etwas mit den Gefühlen von Verlust und der Frage nach dem Weitermachen anfangen können. Und sie sind alle dankbar, dass es wieder Theater zu sehen gibt.
Andreas Roberts über Remnant, die digitale Produktion der New Yorker Gruppe MeToo. Argentinien hat im März sehr schnell einen strengen Lockdown verhängt. Damals gab es nur wenige Corona-Fälle im Land. Das Virus verbreitete sich deshalb langsam. Dieses Vorgehen rächte sich aber später, denn die Regierung setzte einzig auf den Lockdown, verfolgte Kontakte nicht konsequent nach und baute die Testkapazitäten nicht aus. Argentinien gehört inzwischen trotz des langen Lockdowns zu den Ländern mit den verhältnismäßig meisten Corona-Toten. Erst jetzt, mit Beginn des Sommers auf der Südhalbkugel, gehen die Zahlen langsam zurück. Für Reisen und Kulturveranstaltungen gelten aber weiter viele Einschränkungen. Ivo Maroschik berichtet aus der argentinischen Hauptstadt.
Die Avenida Corrientes ist nicht wiederzuerkennen. Wo vor Corona das quirlige Kulturleben von Buenos Aires pulsierte, sieht man heute vor allem verrammelte Türen und Jalousien, die seit Monaten nicht mehr hochgezogen wurden. Hier reihen sich Theater, Kinos, Cafés und Buchhandlungen aneinander. Doch Flavio Mendoza, Argentiniens bekanntester Choreograf, klagt, was aus diesem Kulturboulevard geworden ist, sei deprimierend. Es macht mich sehr traurig. Diese Bar gleich neben dem Theater, das Vesuvio, ist ein argentinischer Klassiker hier auf der Corrientes. Seit 20 Jahren gehen wir immer dorthin, auf einen Café. Jetzt hat sie zu und macht wohl auch nicht mehr auf. Das bricht mir das Herz, denn sie war fast ein Sinnbild für das Land. Erst jetzt, nach 8 Monaten, wird der strikte Lockdown in Buenos Aires nach und nach gelockert. Bars und Restaurants dürfen im Freien wieder Gäste bedienen, eingeschränkt auch im Gastraum. Nach 8 Monaten kehrt das Leben in die Ausgeviertel der argentinischen Hauptstadt zurück. Doch ausgerechnet auf der Avenida Corrientes, dem Broadway von Argentinien, ist davon noch wenig zu spüren. Denn bis jetzt dürfen nur wenige große Theater den Betrieb unter strengen Auflagen wieder aufnehmen. Nur 30% der Plätze im Zuschauerraum dürfen belegt sein. Für viele kleinere Bühnen lohnt sich das nicht. Der Staat habe die Kultur komplett vernachlässigt und vergessen, schimpft Mendoza. Deswegen hat er zu einer Protestkundgebung auf der Avenida Corrientes aufgerufen. Ich glaube, man hat die Kunst für verzichtbar gehalten, etwas, das man übergehen kann. Aber wenn man sieht, dass die Stadt schon wieder ganz offen ist, dann ist die Kunst durchaus wichtig. Viele Menschen hat der Lockdown in Depressionen gestürzt. Die Kunst könnte hier heilsam sein. Dabei bin ich sicher, dass Theater, Zirkus, Tanz oder Musik genauso sicher sind wie andere Aktivitäten, wenn man Regeln beachtet. Für uns Künstler gelten ohnehin viel strengere Regeln als für andere Bereiche. Schauspieler, Tänzer und Sänger können seit 8 Monaten nicht mehr arbeiten. Und anders als in Deutschland gab es hier keinerlei Unterstützung für Künstler und Selbstständige. Der Zirkusakrobat Flavio Lilli hat sich über Wasser gehalten, indem er Gemüse vom Hof seiner Familie in der Stadt verkaufte. Freunde von mir haben Teigtaschen oder Popcorn verkauft und die ganze Zeit Mietschulden angehäuft. Wenn man Glück hatte und der Vermieter sagte, ich werfe dich schon nicht raus, dann wird er einem trotzdem 7 Monate Miete nicht erlassen. Irgendwann fordert er das ein. Und Nerina, die mit ihm im Zirkus als Trapezartistin arbeitet, sagt, seit März sind wir arbeitslos. Ich musste mir was anderes suchen, bediene jetzt in einer Bar. Wir haben auch Essen verkauft, um über die Runden zu kommen, seit der Lockdown angefangen hat. Wir wollen endlich wieder arbeiten. Es ist doch absurd, dass alle anderen wieder arbeiten, aber wir immer noch nicht wissen, wann es weitergehen soll. So geht es einfach nicht weiter. Ich glaube, kein anderes Land hat einen so langen Lockdown. Warum, weiß ich auch nicht. Der Schauspieler und Tänzer Esteban Lizazo sagt, das waren sehr schwierige Monate für uns Künstler. Uns bleibt nur fest daran zu glauben, dass alles wiederkommt. Man sagt uns ja, dass man mit strikten Regeln wieder öffnen wird. Hoffentlich ist das auch so. Aber wir mussten dafür erst auf die Straße gehen und das einfordern, dass man uns arbeiten lässt, damit sie in all dem Durcheinander etwas unternehmen. Sonst wäre gar nichts passiert. Der Staat ist hier völlig abwesend.
Stimmen aus Buenos Aires zur Lage der Künstlerinnen und Künstler während der Pandemie. Ivo Maroschik hat sie gesammelt. Die Kulturinstitutionen sind auch hierzulande zu, seit Anfang November, als Teil des Teil-Lockdowns. Viele Künstlerinnen und Künstler sind damit nicht zufrieden, klar. Sie betrachten Kultur nicht als Unterhaltung, sondern als Bildung und sie argumentieren, bisher sei nichts bekannt über Kulturveranstaltungen als Treiber der Pandemie. Ein Zusammenschluss Kölner Künstlerinnen und Künstler ist jetzt in die Offensive gegangen und hat ein Positionspapier vorgelegt. Ein Positionspapier, das sehr konkrete Forderungen aufstellt. Zitat: angemessene Formate, kreative Lösungen und künstlerische Auseinandersetzungen und Antworten. Bettina Fischer ist Leiterin des Kölner Literaturhauses und eine der Initiatorinnen des Positionspapiers, das vom Kulturnetz Köln herausgebracht wurde. Ich habe sie gefragt, Frau Fischer, welche konkreten Maßnahmen schlagen die freien Kölner Kultureinrichtungen in dem Papier denn vor?
Tatsächlich ist in dem Papier ganz klar formuliert, dass wir uns eine möglichst rasche Öffnung wünschen, denn wir halten Kultureinrichtungen und Kulturorte für sichere Orte. Orte, an denen in den letzten Monaten sehr viel Aufwand betrieben wurde, um Hygienemaßnahmen durchzusetzen. 100%ige Sicherheit haben wir nicht, aber es gibt ja auch viele andere, weitere Angebote in Städten, die aufrechterhalten werden und wo wir uns auch darauf verlassen müssen, dass der Mensch, der Einzelne, selbstverantwortlich mit dieser Situation umgeht.
Die Hamburger Schauspielintendantin Karin Bayer hat gestern hier bei uns in der Sendung gesagt, ein Problem von Kulturveranstaltungen sei ja auch, dass man dafür Menschen in Bewegung setzt, also oft auch Ältere, die zum Publikum gehören, die dann den öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Also es gibt ja auch um die Kulturveranstaltung herum Probleme, die vielleicht nicht gerade angesagt sind in diesen Zeiten.
Die Alternative, glaube ich, kann jetzt auch nicht sein, dass Menschen von Kultur abgeschnitten werden, denn Kultur ist relevant. Das ist eine Lebensader, die viele Menschen brauchen.
Eine Ihrer Forderungen in diesem Papier ist Planungssicherheit. Die ist natürlich im Moment nicht gegeben. Ob der Teil-Lockdown nach Ende November verlängert wird, wird im Moment diskutiert. In der Situation, wie sie im Moment ist, mit den hohen Infektionszahlen, ist eher damit zu rechnen, dass die Kultureinrichtungen auch länger geschlossen bleiben. Wäre es für die Kulturinstitutionen sogar einfacher zu handhaben, wenn es eine Ansage gäbe, ihr macht jetzt einfach mal bis März zu und überlegt euch andere Formate ohne Publikum?
Das Stichwort Planbarkeit, auf das wir da zu sprechen kommen, das bezieht sich natürlich auch darauf, dass wir als Kulturschaffende und Kulturveranstalterinnen und Veranstalter erleben müssen, dass innerhalb kürzester Zeit Verordnungen verabschiedet werden, die einmal fordern, Platzkapazitäten auf 20% zu reduzieren. Dann wird das wieder rückgängig gemacht. Jedes Mal, häufig passiert das übrigens freitagsnachmittags, jedes Mal ist man irgendwie angestachelt, muss wieder neue Konzepte sich überlegen, versuchen die abzustimmen mit Dritten. Das ist natürlich eine große Verunsicherung der Szene. Aber selbstverständlich ist für uns nicht wünschenswert, dass jetzt die Ansage kommt, jetzt machen wir mal für mehrere Monate zu, damit wir mehr Planbarkeit haben. Man muss ja auch wirklich sagen, dass es dabei nicht nur darum geht, eine wirtschaftliche Absicherung für Kulturschaffende zu entwickeln, sondern es geht auch darum, dass Menschen, die künstlerisch arbeiten, ihre künstlerische Arbeit leben wollen und das heißt häufig auch darbieten wollen. Und da ist natürlich die Ansage, wir machen jetzt mal auf die nächsten 4 Monate dicht, die ist natürlich eine nachhaltige Dämpfung des kulturellen Schaffens. Allerdings muss man dann sagen, wenn wir solche Planungen jetzt gewärtigen sollten, dann müssen flexiblere Absicherungsmaßnahmen gegeben werden. Und ein Punkt, den wir ja in dem Papier auch fordern, ist, dass wir sagen, es sollen nicht mehr nur Projekte gefördert werden, sondern es muss eine andere, auch langfristigere Form von Förderung für Künstlerinnen und Künstler entwickelt werden. Wobei ich auf jeden Fall anerkennend sagen möchte, dass das durchaus auch schon geschieht.
Frau Fischer, die meisten Politiker und Virologen, die gehen jetzt eher davon aus, dass vor dem Frühjahr weitreichende Öffnungen eher nicht mehr möglich sein werden. Welche Chancen sehen Sie denn für Ihr Positionspapier in der aktuellen Situation?
Wir haben zunächst erstmal die Notwendigkeit gesehen, als Kulturschaffende unsere Stimme zu erheben. Denn häufig wird über uns gesprochen, aber nicht unbedingt immer mit uns. Häufig wird über uns entschieden, ohne dass unsere Binnenperspektive wirklich zu Wort käme. Alleine deshalb schon muss man die Stimme erheben und muss sagen, passt auf, das sind unsere Probleme. Die müsst ihr wahrnehmen, damit wir bessere und passgenauere Lösungen finden, damit wir Lösungen finden, die die Kulturschaffenden selber mit einbeziehen. Ich glaube, nur dann können es wirklich gute Lösungen sein. Und deswegen muss man auch sagen, wir können nicht immer darauf warten, was uns als nächstes verordnet wird. Wir müssen auch einfach sagen, wir haben Lebensnotwendigkeiten und die sind eben nicht nur finanzieller Natur.
Bettina Fischer, Leiterin des Kölner Literaturhauses und Mitinitiatorin des Kölner Positionspapiers zum Umgang mit der Kultur in der Corona-Pandemie. Schon länger gibt es am Badischen Staatstheater Karlsruhe eine Kontroverse um den Generalintendanten Peter Spuhler. Seit heute zeichnet sich eine einvernehmliche Lösung ab. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Katrin Weller.
Der umstrittene Generalintendant Peter Spuhler soll zum Ende der laufenden Spielzeit gehen. Nach Vorwürfen unter anderem wegen seines Führungsstils soll nach dem Willen des Ministeriums sein Vertrag für eine dritte Intendanz aufgelöst werden. Damit würde Spuhler im Sommer kommenden Jahres das Haus verlassen und nicht erst im Jahr 2026. Das teilte das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Stuttgart heute mit. Endgültig entscheiden muss der Verwaltungsrat des Badischen Staatstheaters, dessen Vorsitzende die Kunstministerin Theresia Bauer ist. Sie sowie der Vizevorsitzende, das ist der Oberbürgermeister von Karlsruhe, wollten die Auflösung des Vertrags auf der Sitzung des Gremiums am 30. November empfehlen, hieß es weiter. Spuhler habe bereits sein grundsätzliches Einverständnis erklärt. Der Theaterchef steht seit Monaten wegen seines angeblich autoritären Verhaltens in der Kritik. In der heutigen Pressemitteilung ist hingegen von den Verdiensten Spuhlers die Rede, etwa von der künstlerischen Weiterentwicklung des Badischen Staatstheaters. Der Kabarettist Florian Schröder wird mit dem Deutschen Kleinkunstpreis 2021 ausgezeichnet. In ihrer Begründung lobt die Jury ihn als tagesaktuellen Kabarettisten und schlagfertigen Gastgeber seiner Sendungen. Besonders bei seinem Auftritt auf einer Querdenker-Demo habe er einen herausragenden Moment geschaffen und inmitten von Verschwörungstheoretikern gezeigt, dass Kabarett für die Gesellschaft unverzichtbar und systemrelevant sei. Florian Schröder hatte auf der Kundgebung gegen die Corona-Politik für Aufmerksamkeit gesorgt, weil er sich auf der Bühne mit seinen Argumenten gegen die Teilnehmer gestellt hatte. Der Preis soll im Februar des kommenden Jahres verliehen werden. Er ist in mehrere Kategorien aufgeteilt und gilt als bedeutendste Auszeichnung der verschiedenen Kleinkunstgenre. Und noch ein Preis, diesmal aus dem Bereich Musik. Die kanadische Pianistin Angela Hewitt hat die Bach-Medaille der Stadt Leipzig erhalten. Sie ist die erste Frau, die mit der renommierten Auszeichnung geehrt wurde, wie das Bach-Archiv Leipzig mitteilte. In nahezu allen großen Konzertsälen der Welt habe Hewitt mit zyklischen Aufführungen von Bachs Werken maßgeblich dazu beigetragen, dass die Tastmusik des Leipziger Thomaskantors weiterhin im Kernrepertoire von Pianisten verankert ist.
Vielen Dank, Katrin Weller. In den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten, geht es unter anderem um das heute verabschiedete Infektionsschutzgesetz. Das war Kultur heute mit Dina Netz am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.